Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Anmator AG. Ich bin Alice Laudin und bei mir ist wieder Andreas Lange, einer unserer Berater für Informationssicherheit.
Hallo Alice.
Wir haben uns ja schon einige Male zum Thema Informationssicherheit gehört. Heute soll es um einen ganz speziellen Standard gehen, nämlich um TISAX. Bei einer ISO-Norm kann ich mir ja noch etwas vorstellen, aber was bedeutet TISAX nun?
Ja, TISAX ist erstmal eine Abkürzung, steht für Trusted Information Security Assessment Exchange. Ja, aber lass uns mal vielleicht von vorne anfangen. Der VDA, also der Verband der deutschen Automobilindustrie, der hat sich schon vor einigen Jahren einen Prüfkatalog erstellt, um eben Informationssicherheit in den einzelnen bei den einzelnen Mitgliedern prüfen zu können, ne, für die einzelnen Automobilhersteller. Das Ziel davon war eigentlich so eine vertrauenswürdige Austauschplattform zu haben, dass man sich also über diese Ergebnisse, ich habe als Hersteller, ich habe als Unternehmen, ich habe als Zulieferer meine Hausaufgaben gemacht, dass man sich diese Ergebnisse irgendwie vernünftig austauschen kann. Ne, und das macht natürlich umso mehr Sinn, wenn das Ganze auch nach einem standardisierten Verfahren abläuft. Ne? Und diese Austauschplattform oder dieses Austauschverfahren wird heute als Sammelbegriff genannt TISAX.
Und was hat das dann mit Informationssicherheit zu tun?
Naja, dieser Prüfkatalog, den der VDA da erstellt hat, der orientiert sich schon an der ISO 27001. Es geht also darum, wie Hersteller, aber auch eben wie Zulieferer einmal komplett durch die ganze Kette durch mit Daten und auch mit Informationswerten umgehen.
Und warum hat der Automobilverband dann einen eigenen Standard erstellt und nicht auf die ISO 27001 verwiesen?
Ja, das liegt wohl daran, die ISO 27001 ist sehr generisch, sehr allgemein. Und die Automobilbranche hat eben diese allgemeinen Vorschläge, Anforderungen aufgegriffen und erweitert, nämlich um den Teil, der für die Automobilbranche, für die Automobilindustrie halt interessant ist. Ne? Und das sind zum Beispiel solche Themen wie Prototypenschutz. Die Hersteller lagern sehr viel an Tätigkeiten aus, an Herstellung, an Entwicklung. Also möchte man auch, dass die Prototypen, die Komponenten, die Teile, aber auch die kompletten Fahrzeuge, dass damit vernünftig umgegangen wird, dass die geschützt werden, dass sie nicht vorfristig offengelegt werden. Oder ein anderes Thema wäre zum Beispiel Messen, Shows, Fotoshooting oder ähnliches. Ja, und du merkst, die Automobilindustrie ist da sehr weit, was die Aufgliederung der Produktion auch so innerhalb der Lieferkette ist. Und genau deswegen wird eben sozusagen da ein gemeinsamer Standard gesucht, der das auch berücksichtigt. Ja, TISAX ist eben so ein kompletter eigener Standard, der guckt zwar darauf, was die ISO 27001 so vorschlägt, der referenziert auch häufig darauf, was in der ISO 27001 gesagt wird, auch in anderen ISO-Normen, aber fügt dem eben noch hinzu die relevanten Fragen, die für die Automobilindustrie noch wichtig sind.
Ist es dann nur ein Standard, der in Deutschland Anwendung findet?
Hauptsächlich wird TISAX in Europa und in Nordamerika genutzt, bei den asiatischen Herstellern nicht ganz so sehr. Aber die großen internationalen Hersteller haben den Sinn von so einem gemeinsamen Austauschverfahren, von so einem gemeinsamen Standard schon erkannt und möchten schon ein vergleichbares Niveau an Informationssicherheit eben auch bei ihren Zulieferern abfragen zu können.
Das ist ja für die Zulieferer auch ganz gut, oder? Sie müssen sich nicht für jeden Hersteller einen neuen Fragebogen ausfüllen, sondern können einfach auf Ihr Zertifikat verweisen.
Ja, ganz genau. Das ist die Idee von TISAX, ne? Dass ich sozusagen ein standardisiertes Verfahren habe und nicht, wenn heute der erste Hersteller kommt und morgen der nächste und übermorgen der übernächste, dass da jeder was anderes sehen möchte. Ne? Das ist auch für die Zulieferer tatsächlich ein Vorteil. Allerdings gibt es kein Zertifikat, so wie bei der ISO 27001, stattdessen eine Austauschplattform, wo die Ergebnisse dieser Prüfung unter den Teilnehmern, also bei denjenigen, die bei TISAX mitmachen, ausgetauscht werden. Und diese Prüfergebnisse sind bei der ENX Association gelistet. Das ist sozusagen der Betreiber dieser Austauschplattform.
Noch ein weiterer Name.
Ja, ein paar Abkürzungen brauchen wir. Die ENX ist Zusammenschluss von vielen Automobilherstellern, Zulieferern und auch von den Automobilverbänden selber. Ja, und Ziel der ENX ist eben ein sicherer und vertrauenswürdiger Austausch. Ne? Die bieten also sozusagen eine Infrastruktur und darauf aufbauend, nicht nur für TISAX, aber eben auch für TISAX. Und dafür wird das eben halt genutzt. Und die ENX ist gleichzeitig auch die übergeordnete Prüfgesellschaft, die betreibt sozusagen das komplette Verfahren und eben auch die Austauschplattform.
Okay, wir haben dann also den VDA, der den Prüfkatalog VDA ISA erstellt hat, sowie die Prüfung und Ergebnisübersicht, die über die ENX laufen.
Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ganz genau so ist es.
Okay, und wie sieht der Prüfkatalog dann aus?
Ja, das ist eine riesengroße Excel-Tabelle zum, wie es so schön heißt, Information Security Assessment, ne? Also eine Selbsteinschätzung zum Thema Informationssicherheit. Oh, die ist öffentlich einsehbar auf den Seiten der ENX herunterladbar, ist auch dahingehend eigentlich ganz gut lesbar strukturiert mit einer Erklärungsseite, Deckblatt für Unternehmensdaten, ne, die brauche ich ja, wenn ich mich als Unternehmen registrieren möchte. Ein paar Definitionen oder ein bisschen was zur Methodik, zu Reifegraden, was da genutzt wird und auch jede Menge Erklärungen. Ne? Und dann auf den einzelnen Blättern die Prüfbereiche in Informationssicherheit, Prototypenschutz, Datenschutz.
Muss man denn alle Prüfbereiche ausfüllen? Was, wenn ich als Zulieferer überhaupt nichts mit Prototypen zu tun habe?
Ja, das ist kein Problem. Die Prüfziele, die suche ich als Hersteller, als Unternehmen, das ich bei TISAX beteiligen möchte, nehme ich selbst aus. Ne? Das ist passend zum Bedarf. Das Thema Informationssicherheit kommt immer dran, aber wie du eben schon gesagt hast, wenn ich nichts mit Prototypen zu tun habe und auch meine Hersteller, meine Kunden wissen, dass ich mit Prototypen nichts zu tun habe, dann brauche ich auch Prototypenschutz nicht zu machen. Ich muss also sozusagen immer nur den Part machen, den Teil machen, wo ich auch wirklich geschäftlich, unternehmerisch tätig bin. Und wenn zum Beispiel die Haupttätigkeit Einladungen, also die Logistik für Einladungen für Messen eines Herstellers ist, ne, wenn ich da also die ganzen Teilnehmer, die Kunden, die Menschen verwalte, anschreibe, Logistik mache, dann muss ich halt das Prüfziel Informationssicherheit haben und Datenschutz. Ne? Also bei Einladungen geht es darum, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Ne? Es geht also nicht darum, die von meinen eigenen Mitarbeitern zu nehmen, sondern eben vom Kunden. Muss ich also sozusagen das Thema Informationssicherheit, das Prüf oder vielmehr das Prüfziel Informationssicherheit und das Prüfziel Datenschutz aus dem ISA-Katalog bearbeiten. Wenn ich die Messen jetzt auch noch ausrichte, ne, also im Sinne von, ich betreibe den Stand, ich mache Eventmanagement oder sowas, wie das heißt, ne, dann muss sicherlich auch noch das Prüfziel Anforderungen für Veranstaltungen und Shootings mit bearbeitet werden. Es hängt also immer davon ab, was ich gerade mache.
Okay, es ist jetzt ein bisschen schwierig, so eine Excel-Tabelle nur zu beschreiben, aber kannst du versuchen, unseren Hörern einmal zu erklären, wie sich diese für zum Beispiel die Informationssicherheit vorstellen können?
Ja, ich kann es ja mal versuchen. Also erstmal ist das wirklich eine recht große und umfangreiche Tabelle, ja, so wie wir Excel kennen und lieben. Da gibt es immer zu jedem Sicherheitsbereich Kontrollfragen, also zu solchen Themen wie beispielsweise physische Sicherheit, zum Thema Personalsicherheit, zum Thema Zugangssteuerung, zum Thema Kryptographie, aber auch zu solchen Dingen, wie ich mit Zulieferern und Dienstleistern umgehe. Also das, was man aus der ISO 27001 eigentlich auch schon kennt. Ja, also Kontrollfragen, erster Teil, dann sogenannte Muss-Anforderungen, ne? Was ich also zu dem jeweiligen Thema auf jeden Fall bei mir im Unternehmen umgesetzt haben muss. Dann kann ich in der nächsten Spalte den sogenannten Reifegrad festlegen. Das mache ich hier tatsächlich als Selbsteinschätzung. Ich gucke mir also mein eigenes Unternehmen an und sage, jawohl, dieses Thema haben wir bis jetzt noch nicht so richtig betrachtet. Ne, da müssen wir da noch ein bisschen nachschärfen. Oder damit sind wir schon ganz gut. Oder damit sind wir total toll. Ne? Also wie gut ist dieses Thema im Unternehmen umgesetzt? Dann gibt es noch Anforderungen oder Zusatzanforderungen bei erhöhten oder bei sehr hohem Schutzbedarf. Ne? Also das lässt sich sozusagen, diese Muss-Anforderungen werden dann ergänzt durch Kann-Anforderungen, was man noch sonst dazu machen kann, zusätzlich. Und das Ganze auch nochmal für sehr hohen Schutzbedarf. Und hinten noch ein bisschen Verwaltung, Spalte für die üblichen Prozessverantwortlichen, was man da als Maßnahmen so machen kann, ne? Dass man also tatsächlich so ein bisschen an die Hand genommen wird und das Ganze dann einmal systematisch durchgehen kann, die einzelnen Themen.
Das klingt jetzt aber echt aufwendig.
Ja, das ist nichts, was man in 5 Minuten gemacht hat, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite gibt es da aber auch sehr viele Hilfestellungen. Stellenweise auch liefert auch der VDA da einige Erklärungen mit, zum Beispiel zum Thema, wie Sicherheitszonen definiert werden könnten, was man da drin machen kann. Also so eine Abstufung, so eine Methodik wird da mitgeliefert. Also es gibt da also schon bisschen was an Handreichung, ein bisschen was an Erklärung, auf welche möglichen Maßnahmen für jeweilige Technologien so gedacht sind. Also in dieser Tabelle sind die Themen schon recht umfangreich vorgegeben und die Aufgabe ist dann eigentlich eher zu prüfen, ob man diese Anforderungen auch erfüllt, ob man das wirklich im Unternehmen umgesetzt hat.
Okay, dann kreuzt der Lieferant also überall Ja ist vorhanden an und besteht damit die Prüfung?
Ja, schön wär's, ne? Natürlich sind wir alle super, natürlich machen wir alles richtig. Wie kannst du nur fragen? Nee, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also richtig ist, der erste Schritt ist eine Selbsteinschätzung. Das hilft aber eigentlich nicht wirklich, wenn man sich da in die Tasche lügt und sagt, wir sind total super, obwohl da eigentlich überhaupt nichts umgesetzt ist, weil natürlich ist so eine reine Selbsteinschätzung nicht wirklich viel wert oder nicht wirklich aussagekräftig. Ne? Also deswegen wird dann typischerweise der Prüfer, also nochmal ein Prüfer von der ENX vorbeikommen und diese Selbsteinschätzung mal überprüfen. Ne? Und auch gucken, wie das tatsächlich umgesetzt ist. Also in der Tabelle stehen ja Anforderungen und die kann man unterschiedlich umsetzen. Und der Prüfer wird sich auch anschauen, wie diese einzelne Anforderung im Unternehmen umgesetzt ist, wie das Ganze dokumentiert ist. Und typischerweise wird das Ganze eher so stichprobenhaft gemacht, je nach Prüfer. Man kann es bei der reinen Selbstauskunft also belassen, das ist tatsächlich auch vorgesehen, das geschieht aber kaum. Ne? Man kann davon kaum einen Hersteller überzeugen mit der Selbstauskunft.
Okay. Wenn man die Prüfung dann erfolgreich abgeschlossen hat, wie geht's dann weiter, wenn man doch kein Zertifikat bekommt?
Ja, ein offizielles Zertifikat, also das ist eine geschützte Methodik, gibt es da nicht, aber man kriegt natürlich das Prüfergebnis. Ne? Also es wird einem schon mitgeteilt und es wird auch auf der ENX-Plattform hinterlegt. Ne? Das ist ja gerade Sinn und Zweck der Sache, dass dann alle anderen Interessenten da auch reingucken können, wenn ich das entsprechend freigegeben habe. Ich habe also beispielsweise mir die Prüfung beauftragt, mit den Prüfzielen Informationssicherheit, Datenschutz, Prototypenschutz oder ähnliches. Und dann bekomme ich auch das entsprechende, du hast die Prüfung bestanden, Label für die Themen, die ich angefragt habe. Und diese Ergebnisse sind auf dem ENX-Portal hinterlegt und ich als Unternehmen kann sagen, wer dort reingucken soll. Wenn also nehmen wir irgendein Beispiel, es gibt auch andere Hersteller, BMW, die Frage kommt, seid ihr denn Zisax geprüft? Sage ich, jawohl, BMW hier, gucke mal bei ENX rein. Hier siehst du unsere Zisax-Prüfung, guckst dir an. Ne, also die öffentliche Nennung ist eigentlich eher nicht gewünscht. Man soll sich da schon recht genau an die Vorgaben der ENX halten. Eben weil es da diese Zertifikate nicht gibt.
Ich habe gesehen, dass es bei der ENX auch ein Handbuch für TISAX gibt. Gibt es noch mehr Hilfestellungen?
Ja, das Handbuch, das du da erwähnt hast, Das dient eher dazu, das Verfahren zu beschreiben, ne? Also wie registriere ich mich als Unternehmen? Wie läuft die Prüfung ab? Also tatsächlich der formale Ablauf des Ganzen. Ne? Das ist nicht so sehr die Ausfüllhilfe für die Tabelle, sondern eher, wie ist der Ablauf des Prüfverfahrens? Auch das Handbuch ist übrigens sehr detailliert. Da sagt Schritt für Schritt, wie man vorgehen muss. Da wird man recht gut eigentlich an die Hand genommen.
Kann man eigentlich relativ einfach zwischen den Standards wechseln? Also wenn man ein ISMS nach ISO 27001 hat, ist es dann relativ einfach, die TISAX-Prüfung zu bestehen?
Ja, die Ausrichtung sind schon recht unterschiedlich. Die ISO ist eigentlich eher auf das Managementsystem selber, also auf die Etablierung der Abläufe orientiert oder ausgerichtet. TISAX ist da eigentlich eher etwas mehr in dem operativen Geschäft da drin. Ja, andererseits hat man natürlich, wenn man schon ISMS eingerichtet hat, wenn man sich also mit dem Thema Informationssicherheit schon mal systematisch auseinandergesetzt hat, wenn man irgendein ISMS aufgesetzt hat, dann hat man natürlich schon was. Dann sind schon viele Dinge geregelt und vieles von dem kann man natürlich für andere Normen nutzen.
Wie ist denn deine aktuelle Einschätzung oder Erfahrung? Ist TISAX sehr gefragt?
Ja, das kann man mit einem ganz klaren, deutlichen Ja sehen. Aktuell sieht man da wirklich eine sehr große Nachfrage, sehr viel Bewegung bei den Herstellern. Wir haben auch viele Anfragen bei uns im Unternehmen von Unternehmen, die nach TISAX geprüft werden möchten, die auch stellenweise wirklich nur so am Rande mit Automobilindustrie zu tun hat. Ne, so ein Fensterbauer war letztens, weil die, glaube ich, irgendwo an einem Produktionsstandort die Werkshallen mit Fenstern ausgestattet haben oder Übersetzungsbüros. Also tatsächlich nicht so der ganz typische Zulieferer wie der Reifenschnitzer, sondern tatsächlich auch Unternehmen, wo man nicht sofort daran denkt, dass die irgendwas mit der Automobilindustrie zu tun haben. Aber die Beobachtung ist schon, dass da der Druck von Seiten der Hersteller, einmal komplett durch die Lieferkette zu gehen, doch ja, gerade durch die Lieferkette gerade durchgeht. Aber man könnte eigentlich auch das etwas anders sehen. Insgesamt ist es ja eigentlich sowieso ratsam, sich um das Thema Informationssicherheit Gedanken zu machen. Das haben wir in den letzten Podcasts ja auch gesehen. Und dafür gibt es halt mehrere Standards. Ne? Die ISO 27001 ist einer, über den wir schon gesprochen hatten. BSI Grundschutz wäre ein anderer, ein bisschen umfangreicher, ein bisschen systematischer. Und da gibt es eben noch einen weiteren, das wäre TISAX.
Aber an sich macht TISAX doch nur Sinn, wenn man auch mit der Automobilbranche zu tun hat, oder?
Das ist richtig. Wenn man in dieser Branche tätig ist, wird man da früher oder später wohl nicht mehr drum rumkommen.
Ja, dann vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Wir bieten ja auch eine Schulung zum Thema TISAX an. Da wird die Excel-Tabelle dann auch etwas anschaulicher gezeigt.
Richtig. Und da kann man auch mal einen Blick in die Anforderungen werfen und wie das Ganze dann aufgebaut ist.
Ja, sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also Fragen zum Thema TISAX haben, schauen Sie gern auf die Seminarseite unserer Webseite oder schicken Sie dazu eine Mail an anfragen@anmato.de. Gern können Sie uns auch unter der Telefonnummer 040 229 47190 anrufen. Wir freuen uns auch immer über Feedback zu unserem Podcast unter podcast@anmato.de.
Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Podcast.
Thank you.